Mal einen Riesenapplaus an die Band, oder? Richtig stark. Wem ist warm? Mir ist warm. Fächert euch mal gegenseitig zu. Ein bisschen Luft hier in die Bude zu kriegen. Vielleicht können wir mal ein Fenster aufmachen. Haben wir schon? Sehr gut. Klimaanlage an, Achim, komm. Habt ihr keine Klimaanlage? Baptisten, richtige Baptisten haben eine Klimaanlage. Was ist das für eine Baptistengemeinde hier? Oder wir machen das Taufbecken voll, dann können wir hier alle mal. Ich bin als Baptisten-Pastorensohn aufgewachsen. Und was macht ein ordentlicher Baptisten-Pastorensohn nach einem Taufgottesdienst? Schwimmen gehen, wenn alle zu Hause sind. Ich hoffe, es hat keiner gehört. Ich weiß nicht, ist kein Sakrament bei den Baptisten, von daher darf man das. Geht's euch gut? Ja? Schön. Gibt's hier einen Schalke-Fan? Oh, Hammer! Wir reden nachher und beten zusammen. Ganz wichtig. Aber genau das möchte ich jetzt tun. Jesus, du bist hier und wir laden dich ein, dass du hier bist und dass du zu uns redest und wenn es nötig ist, gebrauch meine Worte. Amen. Ganz kurze Story zu mir, zu meinen letzten 10 Jahren. Vor 10 Jahren haben meine Frau und ich eine Gemeinde gegründet im Ruhrgebiet, haben wir eben schon gehört. Wir haben das gemacht, weil wir zutiefst das Gefühl hatten, dass in jeder Region in Deutschland und auf dieser Welt Menschen von Jesus hören sollen, weil Jesus ist Hoffnung. Und jeder Mensch braucht Jesus. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und Gott hat uns ins Ruhrgebiet berufen. Wir haben die Kirche gestartet im Wohnzimmer. Das Ding ist ziemlich schnell gewachsen, nicht wegen uns, sondern wegen der Gunst Gottes, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, wir waren die meiste Zeit überfordert. Und wir sind in den ersten Jahren so schnell gewachsen, dass wir ständig die Location wechseln mussten und dann irgendwann in einer großen Location waren und bis heute kein eigenes Gebäude besitzen, sondern immer Nomaden waren, irgendwo in Gebäuden. Deswegen, ihr lieben Baptisten hier oder wo auch immer, freut euch jeden Tag auf Knien über euer eigenes Gebäude. Das ist der Hammer. Und ich erzähle jetzt Folgendes nicht, um anzugeben. Bitte versteht das nicht. Und wenn ihr bis zum Ende hört, wisst ihr auch, dass ich mit der Story nicht angeben möchte. Wir sind schnell gewachsen und 2019 waren wir ungefähr 800 Menschen regelmäßig in Gottesdiensten. Hier vorne sitzt der Raffi, der war Teil unseres Teams, unseres Welcome-Teams und der weiß genau, was es bedeutet, so viele Menschen sonntagmorgens in 2 Gottesdiensten rein und raus zu begleiten. Viele unterschiedliche Menschen. Wir hatten viele Obdachlose da, die haben immer, wenn wir einen Aufruf gemacht haben und gesagt haben, jetzt stehen wir mal alle auf und schließen die Augen, in der letzten Reihe die Handtaschen geklaut. Die haben sich das 2-mal angeguckt und haben gesagt, perfekt. Hier kann man gut klauen, während die einen Aufruf machen. Vielleicht hat sich auch jemand für Jesus entschieden, von denen. Und 2019 waren wir so gefühlt auf der Höhe und in einem sehr schnellen Tempo. Heute weiß ich, in einem zu schnellen Tempo. Wir haben in Gelsenkirchen und Dortmund einen Zweig aufgemacht, das nennen wir Campus, Standort. Und dann hatten wir Ende 2019 Weihnachtsgottesdienst. Und bei uns in Bochum gibt es ein Musical, das ist das bekannteste und längst laufendste Musical Deutschlands, Starlight Express. Die haben eine wunderschöne Location, da passen 1650 Menschen rein. Und wir haben an Heiligabend dieses Gebäude 2-mal gefüllt. Und das Gebäude hat uns nicht geglaubt, dass wir dazwischen in 20 Minuten 1650 Leute rausbegleiten und dazwischen wieder rein. Und hier vorne sitzt der Raffi, der hat genau das Team geleitet und der hat es mit Exzellenz gemacht. Und wir hatten an dem Abend eben über, ja. Und wir hatten an dem Abend über 3.500 Menschen, oder ein bisschen weniger, aber hatten über 3.000 Menschen an Heiligabend da und viele haben ihr Leben Jesus gegeben. 2,5 Monate später kam Corona. Und Corona war doof. Den allerersten Gottesdienst, den wir nach dem Lockdown wieder aufmachen konnten, kamen 26 Menschen. Und natürlich war das der erste Gottesdienst und alle waren noch unsicher und alle wussten nicht, darf ich jetzt überhaupt irgendwie raus, darf ich überhaupt unter Menschen, will ich überhaupt unter Menschen, will ich überhaupt irgendwo in die Gefahr gehen, mich anzustecken. Ich habe das Gefühl, wir reden mittlerweile über Corona wie über so einen entfernten Science-Fiction-Film. Aber so war es damals. Und die 26 Menschen hat nicht unsere Realität natürlich der zugehörigen Menschen widergespiegelt. Aber jetzt stell dir vor, du machst Ende 2019 einen Weihnachtsgottesdienst mit über 3000 Menschen und der erste Gottesdienst nach Lockdown kommt 26. Und wir haben tatsächlich in der Corona-Zeit mehr als 2/3 unserer Kirche verloren. Warum? Menschen sind umgezogen, so wie der Raffi hier vorne. Der ist ins Emsland gezogen. Selber schuld. Es haben Menschen gesagt, also glauben gerne, aber Kirche brauche ich nicht mehr. Habe ich in der Corona-Zeit gemerkt. Man kann weltweit die besten Predigten hören. Warum soll ich da in so einen Laden reingehen? Es gibt aber auch eine Reihe an Menschen, die ihren Glauben an den Nagel gehängt haben. Und ich erzähle die Geschichte voller Demut, weil die Story, die wir da mitgemacht haben, mich an den Rand meines berufenden Pastorseins getrieben hat. Sie hat mich völlig fast in den Burnout getrieben. Ich war, glaube ich, in meinem Leben noch nie so frustriert wie in der Corona-Zeit und nach der Corona-Zeit. Und das geht jetzt 2-3 Jahre. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht, ob du das ein bisschen empfinden kannst, dass du sagen kannst, okay, vielleicht bist du kein Pastor, aber du hast irgendeine Phase hinter dir, die schwer ist. Und du fragst dich vielleicht, gibt es überhaupt noch einen Jesus? Und ganz ehrlich, ich habe mich das in der Zeit gefragt. Okay, Jesus, du hast mir erzählt, du bist da und von dir kann man alles erwarten. Wo bist du denn? Bist du fake? Bist du real? Gibt es dich wirklich? Bist du wirklich da? Oder gehen wir immer in diese Clubs mit Orgel und Klavier und manche haben dann noch ein Schlagzeug und singen, hey, come on, yeah, my Lord, weil uns so langweilig ist? Oder beten wir wirklich einen Gott an, der Erde und Himmel, Erde und uns geschaffen hat und mich liebt und wirklich relevant ist heute? Hast du die Frage schon mal gestellt? Ich weiß noch, wo ich mit 12 oder 13 meine Mutter im Foyer einer Gemeinde gehört habe, wie sie einer Freundin gesagt hat, oh, bei dem Problem müssen wir mal Jesus fragen. Ich dachte, hä? Die glauben das ja wirklich. Glaubst du es wirklich? Glaubst du wirklich, dass es einen Gott gibt, den du nicht siehst? Glaubst du wirklich, dass dieser Gott Jesus gesandt hat und am Kreuz gestorben ist? Und ganz ehrlich, jetzt ganz kurz mal, vielleicht bist du christlich sozialisiert und wirst gleich sofort Ja sagen, aber lass dies trotzdem mal auf der Zunge zergehen. Glaubst du wirklich, dass er gerade hier in diesem Raum ist? Das ist das, was wir predigen. Das ist das, was die Bibel sagt. Die Frage musst du dir beantworten. Vor ein paar Wochen hatte ich nach unserem Familienurlaub so einen Moment, meine Mutter wohnt hier in der Nähe in Oldenburg, und hatte so einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich muss raus, ich muss weg. Hatte zwar Urlaub mit der Family, war alles schön, aber ich brauche Zeit alleine, weil ich gemerkt habe, dass die letzten Jahre so auf meinen Schultern und auf meiner Seele rumgetrampelt sind. Und ganz ehrlich, ich habe mich ins Auto gesetzt, bin die A31 hochgefahren, dann die Küstenstraße Richtung Oldenburg und habe Jesus gefragt im Auto, sag mal, soll ich das noch machen, was ich hier mache? Gibt es dich wirklich? Und dann habe ich gerade einen Podcast gehört, wo jemand gesagt hat, hey, fordere Gott doch mal heraus. Hast du Gott schon mal herausgefordert? Mal zu sagen, zeig dich doch mal heute Abend, vielleicht machst du es heute Abend mal. Und ich fahre diesen Küstenkanalstraße lang mit der Frage, Gott, soll ich Pastor sein? Und gibt es dich wirklich? Dann fahre ich da so lang und dann gehen da so kleine Feldwege ab und fahren so einen Feldweg vorbei und sehe folgendes Schild. Mein Nachname ist übrigens Bohlen. Ihr kommt ja aus der Gegend, vielleicht wohnt da einer, ich habe keine Ahnung von euch. Also erstmal, wer schreibt 2 Straßenschilder an einen Pfahl? Keine Ahnung, geht nur aus Friesland. Und jetzt kannst du sagen, das ist Zufall, mein Name ist Bohlen und ich bin Pastor und frag gerade 5 Minuten vorher, Gott, soll ich noch Pastor sein? Und das Schild steht da bestimmt nicht erst seit dem Moment, vielleicht steht es jetzt nicht mehr da, wer weiß, wow, spooky. Ich bin so schnell dran vorbeigefahren, dass ich drehen musste und habe ein Foto gemacht und musste weinen. Weil Gott real geworden ist in dem Moment. Und es war wie so ein Kuss auf die Wange. Ich sehe dich. Ich habe dich lieb. Hier bin ich. Hier bin ich. Und genauso. Und genauso ist er heute Abend da. Genauso ist er heute Abend da und sagt, hier bin ich. Ich bin es. Ich bin der Sohn Gottes. In Markus 14, Vers 61 heißt es über Jesus, als er mal gefragt wurde, bist du wirklich der Sohn Gottes? Er sagte, er schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der hohe Priester abermals und sprach zu ihm, bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus sprach, ich bin's. Ich bin's. Ich bin heute da und ich bin es. Ich bin das Leben. Ich bin die Ewigkeit. Ich bin deine Rettung. Ich bin dein bester Kumpel. Ich bin dein Messias. Ich bin dein bester Freund. Ich rette dein Morgen und ich habe dein Gestern vergeben. Ich bin hier. Und ich möchte es dir gerne zusprechen, Jesus ist hier. Und vielleicht gibt es hier jemanden im Raum, und das werfe ich dir auch nicht vor, sagst mit dem Schild, das war Zufall. Alles gut. Für mich war es kein Zufall. Ich habe 3, 4 andere Erlebnisse in meinem Leben, wo es was Ähnliches kam. Für mich ist das kein Zufall, sondern für mich ist es ein, dass Jesus sagt, du brauchst nicht zweifeln. Ich antworte dir genauso, wie du es gerade brauchst. Und vielleicht antwortet dir Jesus heute genauso, wie du es gerade brauchst. Und ich möchte gerne heute eine Anschauung machen. Ich finde die ziemlich cool, weil ich glaube, dass wir manchmal Anschauungen aus der Bibel brauchen, um zu verstehen, wer Jesus ist und wo er gerade ist, weil wir manchmal zweifeln, ob es ihn überhaupt noch gibt. Weil du vielleicht sagst, hey, das Problem in der Schule, im Studium, in meiner Ausbildung, in meiner Ehe, mit meinen Kumpels, wo ist Jesus? Ist er überhaupt noch da? Macht er Urlaub? Ist er weg? Was macht er eigentlich? Und ich möchte euch das erklären anhand einer jüdischen Hochzeit. Jetzt sagen vielleicht manche, was habe ich denn mit Hochzeit zu tun? Gut, die meisten hier sind gerade auf der Suche, deswegen seid ihr heute Abend ja auch hier. In Ostfriesland muss man auch gucken, wo man bleibt. Aber in der Bibel, wie heute, gab es den Bräutigam. Und der Bräutigam hat sich so überlegt, hey, ich wohne im kleinen Dorf. Wie soll ich eigentlich eine Frau finden? Weil die Frauen, die da sind, sind meine Schwestern, die kann ich schlecht heiraten. Und meine Mutter auch nicht. Oma auch nicht. Lassen wir das jetzt. Und im Jüdischen war es so, ich möchte euch ganz kurz, ist okay, wenn ich euch ganz kurz ein Bild erkläre? Ich glaube, es hilft manchmal heute, zu verstehen, was eigentlich mit Jesus ist. Es gibt den Bräutigam, der ist auf der Suche. Und genauso, wie wir Menschen manchmal auf der Suche nach Jesus sind und nach unserem Sinn und nach unserem Ziel und nach dem, was Gott für uns vorhat oder überhaupt nach Gott. Und damals war es so, dass der Vater gesagt hat, hey, mein Junge, ich weiß doch ganz genau, wen du toll findest. Ich suche für dich eine. Ich weiß schon besser für dich. Gibt es sowas in Ostfriesland auch noch? Keine Ahnung. Und er hat gesagt, bleib du mal schön zu Hause, ich gehe mal auf die Suche. Ich suche mal eine Braut. Und er ist auf die Suche gegangen und hat die Braut gesucht. Ist heute nicht mehr Standard, finde ich auch ganz gut, weil wenn mein Vater meine Frau ausgesucht hätte, weiß ich nicht. Und der Vater ist losgezogen und hat gesagt, bleib du mal da, ich weiß schon, was du brauchst, ich werde die Braut suchen und werde eine richtig gute für dich finden. Und er ging los und wo sucht damals ein Vater, wahrscheinlich, klar, kein Social Media und all den Kram und Tinder und was auch immer es alles gibt, sondern er ist losgezogen und hat wahrscheinlich da gesucht, wo er irgendwie andere Familien kennt, wo er sagt, hey, die sind cool drauf, mit denen bin ich gut befreundet, die haben eine Tochter in einem ähnlichen Alter und findet das super und ist dann losgezogen und hat die Braut ausgesucht. Schon krass. Ich finde es schon krass, dass es so in der damaligen Zeit war und bin froh, dass es heute anders ist. Du wahrscheinlich auch. Weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, dass dein Vater deine Frau oder deinen Mann aussucht. Und ich möchte dir gerne sagen, genauso hat Gott dich gesucht und dich ausgesucht, bevor du im Mutterleib geboren wurdest. Er hat dich gesucht und ausgewählt. Er hat dich erwählt und hat dich gesucht, weil er wusste, dass er dich lieb haben wird. Er weiß, wer du bist. Und damals war es so, wenn der Vater losgezogen ist und hat die Braut gesucht, dann hat er mit dem Vater der Braut einen Brautpreis ausgehandelt. Da hat Kamele, Ziegen und was es alles so gab. und hat dann die Frau sozusagen freigekauft. Jetzt auch interessant, klar, es ist alles nicht mehr unsere Kultur, das ist nicht das, was wir hier predigen, nicht, dass einer hier das in den falschen Hals kriegt, aber es ist einfach eine gute Anschauung. Warum hat er die damals freigekauft? Weil in der damaligen Kultur tatsächlich die Tochter eine Arbeitskraft war und der Familie eine Arbeitskraft verloren gegangen ist. Deswegen wurde es durch Geld ausgelöst. Und jetzt den Bogen geschlagen. Du bist freigekauft. Du wurdest mal bezahlt. Nicht in dem Sinne, dass dein Vater irgendwo hingegangen ist und dich freigekauft hat oder irgendjemand anders gekommen ist, sondern du bist freigekauft von deiner Sünde durch Jesus Christus. In 1. Petrus 1,18 heißt es, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für dieses Loskauf war. Nicht etwa Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlamms, an dem nicht das geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Wir sind wie eine Braut, wo der Vater losgezogen ist und hat gesagt, du bist gefangen in etwas, wo du selber nicht rauskommst. Du kannst dich nicht selber freikaufen für ein Leben voller Frieden. Du brauchst Jesus, du brauchst, dass jemand dich freikauft. Und das nicht durch Silber und Gold, sondern durch was viel Wertvolleres, nämlich durch das Leben wurdest du bezahlt. Liebe Freunde, das ist eine der krassesten News und Geschichten unserer ganzen Weltgeschichte. Das ist etwas, was wir uns auf der Zunge zergehen lassen müssen. Und wenn du irgendwo in Gemeinde groß geworden bist, hast du das 1800 Mal gehört. Aber wenn wir realisieren, dass dort ein Gott ist, der die Sterne an den Punkt gesetzt hat, der Galaxien geschaffen hat, der jedes einzelne Blatt kreiert hat mit jedem kleinen Faser, mich und dich unfassbar kennt und sagt, ich weiß, du fällst ab und zu, du machst Mist. Aber weißt du was? Ich werde dich freikaufen, und zwar vom Teufel. Ich werde dich freikaufen von der Sünde. Ich werde dich freikaufen von dem, wo du nicht raus kannst, und zwar für ein Leben in Ewigkeit. Liebe Freunde, das ist die beste Nachricht, die es jemals gegeben hat. Wie in dieser jüdischen Hochzeit sind wir freigekauft worden. Das nächste, was passiert, und was auch interessant ist, kleines Wortspiel, in Johannes 19, Vers 30, sagt Jesus, als er am Kreuz hing, es ist vollbracht. Vollbracht, nämlich, dass wir freigekauft sind. Am Kreuz hat er das bezahlt mit seinem Leben. Weil er dich liebt. Weil er die Menschen liebt. Und wisst ihr, man kann das übersetzen. Dieses vollbracht heißt kala oder ist übersetzt mit diesem griechischen Wort und heißt zu Ende oder fertig sein übersetzt, vollendet sein. Aber das gleiche hebräische Wort kann man auch benutzen für Braut. Er hat an dem Moment gedacht an dich und an mich. Er hat uns freigekauft. Es ist vollbracht und wir sind freigekauft für ein Leben voller Ziel. Das nächste, was passiert in diesem ganzen Hochzeitsgeschehen, merkt ihr irgendwas? Der Bräutigam ist noch gar nicht da. Der weiß noch gar nicht, ob die blond oder brünett ist oder rothaarig oder was auch immer. Er hat noch keine Ahnung, ob die cool ist oder nicht. Ist noch gar nicht da. Das nächste, was der Vater macht, ist, dass er mit dem Vater und mit der Braut einen Vertrag macht. Und zwar einen Versorgungsvertrag. Er handelt einen Vertrag aus und in dem Vertrag unterschreiben sie, dass sie das Leben lang, dass diese Braut in eine andere Familie kommt und das Leben lang versorgt wird, ein Leben lang versorgt wird. Und das war in der damaligen Zeit wichtig, weil die Frau alleine eben nicht irgendwo anders sich versorgen konnte. Das war die Kultur, ist heute zum Glück eine andere Kultur, wissen wir alle. Aber die Frau konnte sich nicht alleine versorgen, deswegen wurde ihr garantiert, wenn du deinen Nachnamen loslässt, wenn du die Familie wechselst, ein Leben lang wird für dich garantiert, dass wir dich versorgen. Wenn du dein Leben Jesus gibst, wirst du Bürger des Himmelreichs. Du bekommst andere Rechte. Wusstest du das? Wir haben als Kinder Gottes andere Rechte. Ja, wir leben in diesem Staat und du musst immer noch 50 fahren, wo 50 steht. Aber wir haben andere Rechte. Wir haben Rechte aus dem Himmelreich und wir sind versorgt für unser Leben. Gott sorgt sich um dich. Du wirst sein Kind sein und du wirst Teil seiner Familie sein. Die Bibel spricht sogar davon, dass wir Erben sein werden seines Himmelreichs. Und mit dieser Versprechen der Versorgung passiert die Verlobung und dann darf auch endlich der Bräutigam kommen und darf mal gucken, was da so passiert. Und die beiden kommen zusammen und sehen sich und verlieben sich wahrscheinlich und hoffentlich. Und dann kommt die Hochzeit. Juhu, endlich. Essen, tanzen, Spaß haben, Wein trinken, Ringe aufstecken, Ja-Wort sagen. Aber wisst ihr, wann die Hochzeit im Jüdischen vollendet ist? Mit dem Blutsbund. Das ist, wenn sie das erste Mal miteinander schlafen. Falls du dich fragst, ob es eine Bibelstelle in der Bibel gibt zum Thema Sex vor der Ehe, und oh, jetzt werden manche ganz nervös hier, was kommt jetzt? Es gibt keine Stelle zu diesem Thema. Es gibt aber einen Blutsbund. Dass in dem Moment, wo diese beiden miteinander schlafen nach der Hochzeit, die Ehe vollendet ist. Das ist eine kleine Bibelstelle und ein kleiner Sinn zu dem Thema Sex vor der Ehe. Kannst du mal drüber nachdenken, kannst du mal deinen Pastor fragen, der erklärt dir das total gerne. Super interessant ist, hat jemand von euch schon mal Abendmahl gefeiert? Abendmahl bestimmt mal schon mal gefeiert. Ich fand immer früher Abendmahl so, alle werden ganz andächtig und still, sitzen in ihrem Stuhl. Und ich dachte immer, die pennen gleich alle ein. Dann kommt dieser Kelch vorbei und haben schon 23 andere Leute draus getrunken und auch irgendwas rangeschmiert. Und musste als Kind immer ganz schön überlegen, was passiert da eigentlich gerade? Und ich fand das immer so schwer. Kennt ihr das? Abendmahl ist so schwer. Ist doch nicht schwer. Wisst ihr, was wir im Abendmahl feiern? Wir feiern im Abendmahl den Blutsbund, den Jesus am Kreuz mit uns gegangen ist. Ich möchte es gerne vorlesen. Lukas, ich hoffe, es ist nicht zu schwer für euch heute hier und zu theologisch. Wir können gerne auch gleich nochmal über Fußball sprechen. Lukas 22, Vers 20. Ebenso nahm Jesus, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn seinen Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Im Abendmahl feiern wir, dass wir durch einen Blutsbund verbunden sind und vereint sind mit Christus. Wisst ihr, was Taufe ist? Ich weiß nicht, ob du getauft wurdest als Baby oder als Erwachsener und in einer vernünftigen Baptistengemeinde hier ist das Taufbecken hier vorne, wird Wasser eingelassen, Menschen werden untergetaucht und kommen wieder hoch. Ich habe es einmal erlebt, da kam eine Frau rein, die hatte nicht so viel Ahnung von dem, was wir da machen und hörte dann nur da vorne, da unten, dass der Pastor ganz laut rief: Und du bist gestorben mit Christus. Und so wie Christus nach 3 Tagen wieder auferstanden ist, wirst du auch verstehen. Was sie nicht gesehen hat, die Frau, die das erste Mal in der Gemeinde kam, dass die Getaufte da hinten rausging, also nicht in dieser Gemeinde, das war aber sehr ähnlich von der Bauweise, und da hinten verschwunden ist, um sich umzuziehen. Und die dachte, oh, die ist jetzt 3 Tage tot. Ist nach Hause gegangen, völlig betröppelt. Und hat gesagt, ich komme nach 3 Tagen wieder. Ich muss sehen, ob die wieder auferstanden ist, bis sie einer erklärt hat, was da wirklich passiert ist. Aber weißt du was? In einer Taufe feiern wir, die Taufe ist aus meiner Sicht ein Zeichen dafür, dass wir verheiratet sind mit Jesus. Dass wir verbunden sind durch sein Blut mit Christus und nicht in dem Moment passiert das, sondern das passiert vorher in meinem Herzen, wenn ich an ihn glaube. Aber in der Taufe sage ich der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich gehöre jetzt zu Christus und sein Blut ist für mich vergossen. Und im Jüdischen sind die beiden jetzt verheiratet. Juhu! Das Leben kann losgehen. Kinder, Zweitwagen, Reihenhaus. Aber jetzt kommt vorher was anderes, bevor das Reihenhaus kommt. Jetzt kommt ein Geschenk als Siegel. Kurz nach der Hochzeit gibt der Bräutigam der Braut ein Siegel. Das ist meistens so ein Ring gewesen. Kennen wir ja, ne? Den Hochzeitsring. Vielleicht kommt da die Tradition auch her. Und gibt so einen Vers in 2. Korinther 1, muss ich jetzt nicht ganz vorlesen, da heißt es zum Schluss, er hat uns seinen Geist gegeben, in unser Herz gegeben, als Unterpfand und Anzahlung, als Geschenk. Also Christus hat nach unserer Hochzeit uns auch was geschenkt, ein Siegel, nämlich den Heiligen Geist. Warum schenkt der Bräutigam der Braut ein Siegel? Jetzt kommt's, super interessant. Nach der Hochzeit, nach der Siegelübergabe, haut er ab. Der ist weg mit seinem Vater. So wie, hä? Die sind verheiratet. Schon getrennt? Schon eine Ehekrise? Schon das Zweitschlafzimmer? Was ist los? Nach der Hochzeit, und das muss man verstehen, ist der Bräutigam erst losgegangen und hat das Haus gebaut für die beiden. Und hat gesagt, da das Haus noch nicht fertig ist, bleibst du so lange bei Mutti. Und ich gebe dir aber ein Siegel für den Garant, dass ich wiederkommen werde. Klack, klack, klack. Bei manchen, den anderen erkläre ich es. Christus ist irgendwann mal abgehauen, nachdem er am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Es nennt sich Himmelfahrt. Er war auf einmal weg. Was kam nach Himmelfahrt? Es kam Pfingsten. Die Ausgießung des Heiligen Geistes als Unterpfand dafür, für uns, weil wir die Braut Christi sind, dass er in den Himmel geht und unsere himmlische Wohnung baut. Und er hat uns den Heiligen Geist dagelassen als Garant, er wird wiederkommen. Und jetzt baut er seit 2000 Jahren unsere Bude und die wird richtig gut. Weil wer baut 2000 Jahre lang ein Haus? Ich habe da 2 Jahre für gebraucht. Und es steht in der Bibel genau so. Er ist aufgefahren und hat den Menschen gesagt, ich werde eure Wohnung bauen. Ihr werdet irgendwann ganz bei mir sein. Und jetzt kannst du sagen, und das ist genau der Punkt, wo viele Christen anfangen und sagen, wo ist er denn? Moment, ich habe an einen Gott geglaubt, der gar nicht mehr da ist. Und ich glaube, die Botschaft ist unfassbar wichtig, dass wir predigen, dass er uns etwas dagelassen hat, was nicht nur ein Stück Metall ist, sondern den Unterpfand, den Siegel, den er uns gegeben hat, ist der Geist Gottes. Das ist der Part der Trinität, der Dreieinigkeit, der von Anfang an der Schöpfung der Erde dabei war, der schon immer da war. Den Geist Gottes hat er uns dagelassen, die Schöpferkraft hat er uns dagelassen, die Power Gottes, die in uns drin leben soll. Wisst ihr was? Das ist der Hammer. Er hat uns die Power Gottes dagelassen. Der ist nicht weg. Der ist mehr da, als wir jemals dachten. Wir haben zu Hause uns letztes Jahr so einen Staubsaugerroboter gekauft. Hab lange gespart, hab ein bisschen besseres Modell gekauft, weil ich Bock hatte, dass das Ding auch funktioniert. Und der kann wischen und saugen zugleich. Cool, oder? Hat unser Leben verändert. Ich könnte jetzt von hier aus das Ding starten. Mit einer App. Faszinierend. Weißt du was? Wenn du an Christus glaubst und zu ihm vom Herzen Ja sagst und ich möchte an ihn glauben, was ein Geschenk ist, das ist nicht dein Tun, das ist ein Annehmen eines Geschenks, dass Gott sagt, ich bin am Kreuz für dich gestorben, ich habe meinen Sohn gegeben, du bist für Ewigkeit mein Kind und befreit, leben viele Christen wie mit einem Staubsaugerroboter, der immer in der Station eingeloggt ist, aber nie losfahren darf. Mein Staubsaugerroboter, wenn er die ganze Zeit in der Ladestation steht, macht er null Sinn. Gar nicht. Außer, dass meine 2-Jährige manchmal da drauf rumtippt und dann witzige Sachen passieren. Ich habe das Gefühl, dass manche Christen da sitzen und haben einen Staubsaugerroboter namens Heiligen Geist an einer Dockingstation in sich drin, weil den haben sie. Jeder Christ hat den Heiligen Geist in sich, das ist meine Theologie. Aber er darf nichts tun. Der darf nicht losfahren. Lass ihn frei. Lass ihn wirken. Gib ihm Power. Das ist noch ein anderer Punkt. Keyboarder, du bist total aufmerksam. Ich habe ihm einen Punkt genannt, aber der kommt nachher nochmal. Hammer. Mein Applaus für ihn. Ganz kurz. Ich bin auch gleich fertig, keine Angst. Es kommt jetzt nur noch 1,5 Stunden Bibelarbeit, aber ich komme gleich zum Ende. Wir als Christen warten auf den Bräutigam. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass Jesus irgendwann wiederkommen wird und wir ganz vereint sein werden mit Gott. Wie das alles aussieht, frag mich nicht. Es übersteigt völlig meine Vorstellungskraft. Da gibt es verschiedene Theologien zu, wie sieht die Ewigkeit aus, ist es hier auf der Erde, ist es ein anderer Planet, ist es irgendwas ganz anderes, keine Ahnung. Wir glauben aber, nach dem Tod geht es weiter. Und der Bräutigam wird kommen und wird unser Haus gebaut haben. Und das wird unfassbar. Es wird keine Träne mehr vergossen. Es wird kein Leid mehr sein. Es wird kein Krieg mehr sein. Wir werden Frieden in uns haben. Schalke wird immer aufsteigen. Ich möchte dir gerne aber drei Sachen mitgeben. Da kommt gleich der Punkt. Ich möchte dir gerne drei Sachen mitgeben. Ich nenne dich jetzt mal, ob du Mann oder Frau bist, Braut. Und du wartest. Lass uns diese Zeit nicht sitzen und Sonntagmorgens um 10 pünktlich im Gottesdienst sein. Und das war's. Vielleicht schlagen wir auch mal unsere Bibel auf und wenn es uns schlecht geht, beten wir. Ich sag jetzt mal was Steiles, ganz ehrlich, das ist kein Christsein. Das ist eine Abfolge von To-Dos. Ich glaube, dass wir in der Zwischenzeit einen ganz klaren Auftrag haben und mehr aus dieser Zeit rausholen können als Christen. Weil Gott uns beschenken möchte durch den Heiligen Geist. Ich möchte dir gerne drei Aktivierungspunkte nennen. Und vielleicht gibt es einen Punkt davon, der heute für dich wichtig ist. Das erste ist, aktiviere deinen Glauben. Aktiviere in der Wartezeit deinen Glauben. Mein Gefühl ist, in den letzten Jahren wurde nichts stärker angefochten in unserer Gesellschaft als Glauben. Vielleicht hat manches schon mal den Begriff Deconstruction gehört, dass Leute alles zerlegen, alle Werte zerlegen, alle Glaubenssätze zerlegen. Ist gut, dass man Dinge hinterfragt, voll in Ordnung. Aber weißt du was? Glauben ist ein Geschenk und Glauben ist nicht etwas, was ich beweisen und belegen kann, sondern Glauben ist etwas, was aus mir heraus entsteht und wo ich mich nach ausstrecken kann. Und ich wünsche mir Christen, die neu anfangen zu glauben. Und ich habe gemerkt, dass ich neu glauben möchte. Ich möchte neu glauben an das Unsichtbare. Ich möchte neu glauben, dass Gott auch heute heilen kann. Ich möchte neu glauben, dass Gott neu heute Dinge tun kann in unserer Welt, in Remels, in unserer Gegend, in Deutschland, die ich aus meiner Kraft nicht tun kann. Ich möchte glauben, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Verlorene gerettet werden. Ich möchte glauben, dass Menschen, die gebückt durch die Gegend laufen, wieder aufrecht gehen, weil Jesus in ihnen lebt. Ich möchte glauben, dass Menschen von Depressionen und Ängsten befreit werden. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Bin ich überzeugt davon, dass ich glaube, dass es das gibt? Und wenn du das nicht kannst, dann ist es kein Pressen, dass du sagst, ich muss es jetzt irgendwie mit aller Kraft aus mir herauspressen, sondern streck dich neu aus nach dem Glauben und bitte Jesus, dass er deinen Glaubenstank neu auffüllt, dass du so eine Gewissheit in dir bekommst. Da gibt's mehr. Es gibt etwas Größeres. Es gibt jemanden, der mich liebt, auch wenn ich ihn nicht sehe. Das Zweite. Danke, lieber Keyboarder, jetzt darfst du kommen. Das Zweite ist, aktiviere den Heiligen Geist. Aktiviere den Heiligen Geist. Lass den Staubsaugerroboter los. Ich glaube, dass wir manchmal uns zu schnell damit zufrieden geben, dass wir glauben, dass es einen Heiligen Geist gibt, der in uns lebt. Es gibt genug Bibelstellen dazu, wo es drin steht. Aber wir nicht anfangen zu sagen, wirke auch durch mich. Wirke mit deiner ganzen Power durch mich. Und wisst ihr was? Ich habe da lange mit gestruggelt, mit dem Thema Heiligen Geist. Ich könnte euch jetzt eine ganze Journey erzählen. Es wird alles sprengen, es wird den ganzen Abend sprengen, wo ich keine Bock hatte auf den Heiligen Geist, weil ich das Gefühl hatte, Leute waren komisch, die irgendwie viel mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Bis Gott mich von was ganz anderem überzeugt hat. Es gab irgendwann einen Moment in meinem Leben, wo ich da gestanden habe. Das war übrigens ein ganz langweiliger Gottesdienst, wo ich in der letzten Reihe stand, aber das Gefühl hatte, Heiliger Geist, ich möchte einfach jetzt, dass du in mir wirkst und dich zeigst und wirksam in meinem Leben wirst. In Johannes 20, Vers 22 heißt es, Friede sei mit euch, sagt Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Empfangt den Heiligen Geist. Und Jesus möchte ich vielleicht heute Abend anhauchen und sagen, empfange den Heiligen Geist. Lass ihn los, lass ihn frei, lass ihn wirken. Das Dritte, die dritte Aktivierung, wozu ich dich ermutigen möchte, ist, aktiviere dein Leben. Aktiviere dein Leben. Mir kommt das manchmal so vor, als wenn wir leben, als wenn wir im Wartezimmer vom Arzt sitzen, was mit das Langweiligste ist, was es auf dieser Welt gibt. Und wir schauen die ganze Zeit auf unser Handy und gucken, was andere Menschen machen. Aber wisst ihr was? dein Leben ist nur einmalig auf dieser Welt. Du lebst nur einmal. Du hast eine Chance. Wir haben heute einen Tag. Wir haben morgen einen ganz neuen Tag, den wir neu schreiben können. Nimm dein Leben und aktiviere es und frage Jesus danach und den Heiligen Geist, wofür soll mein Leben da sein? Wofür soll ich leben? Lass uns nicht passiv unser Leben an unsere vorbeiziehen lassen. Lass uns nicht nur sagen, okay, Schule, Studium, Ausbildung, Family gründen, alles super. Ich finde es total super. Habe ich auch gemacht. Aber lass uns vielmehr überlegen, wie werde ich lebendig? Wie werde ich zu dem Gott mich machen wollte? Du bist auf dieser Erde, weil Gott dir etwas gegeben hat, was nur du tun kannst. Weil er dich dazu berufen hat. Und such danach. Unsere Wartezeit zwischen dem, dass der Bräutigam wiederkommt und wir warten. Diese Wartezeit ist keine passive Zeit, es ist eine aktive Zeit. Deswegen gibt es die lebendige Ortskirche, die absolut aktiv sein sollte, in ihrer Umgebung einen Unterschied zu machen. Aber diese Ortsgemeinde ist nicht ein Pastor und ein Gemeindeleiter, sondern es ist voller Menschen, die den Heiligen Geist in sich tragen. Aktiviere dein Leben. Und wisst ihr was? In der Bibel heißt es, dass wir Priester und Könige sein sollen. Da möchte ich mit abschließen. Die Bibel sagt, dass wir Priester und Könige sein sollen. Das sind Bilder, mit denen wir heute nichts mehr anfangen können. Aber wisst ihr was? Was ein König, ein guter König macht, der möchte, dass sein Volk aufblüht. Wisst ihr was? Und wenn die Bibel sagt, ich soll ein guter König sein, dann möchte ich, dass meine Umgebung aufblüht. Deswegen habe ich ein Gebetstagebuch, wo ich jeden Tag das Gleiche bete. Und das erste Gebet, was ich morgens bete, nachdem ich gebetet habe, Jesus, vergib mir meine Schuld, segne mich heute, segne ich meine Kinder und meine Frau. In meiner Auflistung steht ein Gebet drin, Gott schenkt, dass meine Frau aufblüht. Ich möchte nicht nur bei dem Gebet bleiben, sondern ich möchte es auch aktiv leben. Ich möchte, dass Menschen um mich herum aufblühen. Sei ein König, dass Menschen um dich herum aufblühen. Und sei ein Priester. Was macht ein Priester? Er sorgt dafür, dass der Zugang zum Allerheiligen im Tempel Menschen den Zugang bekommen und Zugang zu Gott bekommen. Und deine Berufung ist es, dass andere Menschen Jesus erkennen. Ich möchte so leben, dass Menschen an meinem Leben Jesus sehen. Das heißt nicht, dass ich mit der Bibel rumlaufe und denen die auf den Kopf haue, sondern das heißt, dass ich reflektiere, dass ich Jesus reflektiere. Und Menschen sagen, da gibt es mehr. Ich möchte mehr davon wissen. Lass uns zusammen aufstehen. In der Bibel heißt es, dass wir nicht wissen, wann Jesus wiederkommen wird. Dort steht, dass selbst Jesus es selber nicht weiß. Aber ich weiß eins und eins verstehe ich in der Bibel. Dass wir eine Menge bekommen haben, um unser Leben wertvoll zu leben auf dieser Erde. Lass uns zusammen die Augen schließen. Ich möchte gerne drei Fragen stellen. Und du kannst ganz freiwillig für dich eine Reaktion darauf zeigen und eine Antwort darauf finden. Das Erste, was ich gesagt habe, ist, aktiviere dein Glauben. Und Glauben ist ein Geschenk, es ist nicht was, was ich produzieren kann. Aber aktivieren heißt für mich, bitte Gott, dass er deinen Glaubenstank neu auffüllt. Vielleicht merkst du, du hast deinen Glauben verloren. Vielleicht merkst du, du hast noch nie geglaubt. Vielleicht bist du heute hier, das erste Mal in der Kirche und sagst, Glauben, ich habe noch nie geglaubt, ich weiß nicht, wie es geht. Du musst auch nicht wissen, wie es geht. Gott weiß es. Das, was er braucht, ist, dass du dein Herz öffnest und deine Bereitschaft zeigst und gesagt, Gott, ich möchte glauben. Zeig mir, wie es geht. Beschenk mich damit. Und wenn du seit Jahrzehnten Christ bist und sagst, ich habe meinen Glauben verloren, ich merke, ich will diese Power neu haben, an Übernatürliches zu glauben, an das Unsichtbare zu glauben, ist vielleicht auch jetzt eine Entscheidung für dich. Und ich möchte dich einladen, dass du vielleicht, wenn du sagst, du willst deinen Glauben neu aktivieren und Gott darum bitten, dass er dich neu damit beschenkt, dass du vielleicht deine Handfläche öffnest, dass du deinen Arm ausstreckst. Geht nicht um die Form, sondern es geht darum, dass du eine Reaktion zeigst. Manchmal brauchen wir eine äußere Reaktion für das, was in unserem Herzen passiert. Und Jesus, ich danke dir für jeden, der gerade sich ausstreckt, der seine Hände öffnet, der sein Herz öffnet, dafür, dass er neu beschenkt wird mit Glauben. Mit einem festen Glauben, der nicht erschüttert wird. Mit einem Glauben, dass du Tote zum Leben erwecken kannst. Mit einem Glauben, dass du uns liebst. Mit einem Glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für uns. Mit einem Glauben, dass du diese Welt geschaffen hast. Mit einem Glauben, dass du heute und morgen in unserem Leben wirken kannst. Auf übernatürliche Art und Weise. Schütte du Glauben neu in diesem Raum aus. Und danke, dass du es tust. Und ich möchte gerne die zweite Gruppe fragen. Vielleicht sagst du, dich hat es angesprochen mit dem Staubsaugerroboter. Du merkst, ich bin mal Christ geworden, ich habe mich taufen lassen, ich habe mal Ja zu Jesus gefunden. Aber der Heilige Geist in mir drin, ich spüre den gar nicht. Der ist wie so ein Staubsaugerroboter, der nie losgelassen wurde. Und was passiert nach diesem Abend, wenn du dich dafür öffnest, kann ich dir nicht sagen. Gib da keinen 1, 2, 3 und dann passiert irgendwas. Ich kann dich nur einladen, gib Gott die Erlaubnis, dass er den Heiligen Geist neu aktiviert in deinem Leben. Und wenn du das bist, öffne deinen Arm, heb deinen Arm, öffne deine Handflächen, wie du das gerne möchtest. Und ich möchte gerne heute Abend den Heiligen Geist neu über dir aussprechen. Und Heiliger Geist, danke, dass du der Part Gottes bist, der so Power hat, der der Unterpfand ist, der der Siegel ist, der in uns lebt. Die Kraft Gottes, die diese Welt geschaffen hat, die mit in uns lebt. Und ich möchte gerne hier in diesem Raum aussprechen, Heiliger Geist, dass du dich neu ausschüttest, dass du dich neu aktivierst im Leben, dass du neu sichtbar wirst mit Gaben, mit Übernatürlichen, mit deiner Kraft, mit deinem Frieden, dass das Leben als Christ nicht nur To-Dos sind, sondern dass du, Heiliger Geist, mit einer ganz neuen Liebe und Erfrischung in das Leben von den Leuten kommst, die sich gerade danach ausstrecken. Und danke, dass du das tust. Schütte du dich aus heute Abend, Heiliger Geist.